ARD.
SWR Kultur. Forum.
Die Zeitenwende nach Trump. Wie sicher werden wir leben? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Schon im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz wurde gesagt, dass dieses Wochenende ein historisches sein werde. Die Zukunft der Ukraine, das Ende des Krieges, der Rückzug der USA aus Europa und die Folgen für unseren Kontinent in einer unruhigen Welt. Es gab viel zu besprechen, doch was dann passierte, hatte niemand erwartet. Der amerikanische Vizepräsident Vance schwieg zur Ukraine. Die Ukrainer und die Europäer wurden von Trumps Diplomatie überrumpelt. Und heute will der französische Präsident Macron bei einem Spontangipfel in Paris Europa wieder einigen. Was das alles bedeutet, bedeuten könnte, das versuchen wir hier in diesem Forum in SWR Kultur zu diskutieren. Mit drei Experten für Sicherheitspolitik, nämlich Professorin Gerlinde Greutel von der Universität Freiburg, Professor Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München und mit Professor Christian Hacke, zuletzt an der Universität in Bonn, jetzt Emeritus. In Ihrer aktiven Zeit, Herr Hacke, haben Sie regelmäßig die Münchner Sicherheitskonferenz beobachtet und als Experte für die ARD erklärt. Meistens war es doch so, dass nach so einer Konferenz die Dinge klarer waren, weil die Probleme und Meinungen offen ausgesprochen wurden. Nach diesem Wochenende scheint es anders zu sein. Wir tappen wohl mehr als je im Dunkeln, was die Zukunft angeht. Oder wie sehen Sie das?
Ja, es ist schon eine außergewöhnliche Konferenz gewesen. Ich erinnere mich an 2007, als Präsident Putin seine aufsehenerregende Rede hielt. Da war das Auditorium auch relativ konsterniert. Aber hier war das noch eine Umdrehung erschreckender. Also ganz klar, das ist ja auch durch die Medien gegangen. Er hat vieles gesagt, was nicht zumutbar war, auch für die Europäer, an Übertreibung und an Verdrehungen. Aber auf der anderen Seite hat er uns natürlich auch die Leviten gelesen mit paar Dingen, wo wir in unserer Selbstgerechtigkeit vielleicht auch mal über uns nachdenken sollten und nicht nur wie beleidigte Leberwürste reagieren sollen. Ne? Also er hat auf jeden Fall nicht ganz Unrecht, als er die Migrationsfrage, die Masseneinwanderung ansprach, als das größte Problem. Und da sind wir nun wirklich seit mehr als Jahren dabei, das eben nicht zu regeln. Und wenn er das anspricht, dann sollten wir das konstruktiv aufgreifen und nicht gleich das ablehnen. Das Zweite ist, dass er dann natürlich gesagt hat, also wir geben uns immer sehr liberal, aber wir haben auf einer Konferenz wie in München, haben wir nicht mal zwei Parteien dabei, die insgesamt, sagen wir, 25% der deutschen Bevölkerung ausmachen. Das geht jetzt nicht darum, dass er die Brandmauer niederreißen will, sondern einfach nur die Tatsache, dass eine liberale Konferenz und eine Elite dort nicht zulässt, dass andere kritische Stimmen zugelassen werden. Das ist ein Eindruck für die Welt, der ist nicht besonders liberal, vor allem wenn dann diejenigen, die die Gastgeber sind, diese Liberalität, die Großzügigkeit, die Bandbreite der Diskussionen ständig wie ein Bauchladen vor sich hertragen. Also hier ist ein bisschen viel Selbstbeweihräucherung bei uns dabei. Sinnbildlich für mich die Konferenz, das Schlussbild, wo der Chef der Konferenz, der scheidende Heuskin, mit Tränen in den Augen sich verabschiedet und offensichtlich diese Welt nicht mehr versteht und sozusagen sagt, die Amerikaner leben in einer Parallelwelt, wo ich dann frage, ob wir nicht unter Umständen in einer Parallelwelt, die uns aufbauen und gar nicht mehr die Machtfähigkeit haben, das Neue, was entsteht, zu beeinflussen.
Frau Greutel, die Münchner Sicherheitskonferenz ist ja das Branchentreffen der Experten aus Politik, Wissenschaft und Militär in Sachen Sicherheit. Diese Welt ist an Krisen und Krisenherden nicht arm. Und wie haben Sie die Atmosphäre in München erlebt?
Ich habe dieses Wochenende so erlebt, dass alle wirklich sehr erschüttert und erschrocken waren über die amerikanische Position durch die Rede von J.D. Vance, weil damit niemand gerechnet hat, dass er eine innenpolitische Rede halten würde auf einer Sicherheits- und Außenpolitikkonferenz. Insofern ist meine zentrale Message, die ich mitnehme, einerseits, wie schlecht vorbereitet wir Europäer auf diese zweite Trump-Administration sind, weil dieser Schock, den man aus München jetzt wirklich greifbar mitnehmen konnte, der hat natürlich auch damit zu tun, dass man es in den letzten Jahren versäumt hat, sich selber zu befähigen, eigenständiger für die eigene Sicherheit zu sorgen. Das Zweite, da würde ich bei Herrn Hacke noch mal ein bisschen anschließen. ich sehe sehr viel einfach Zurückweisung, wo man gar nicht mehr einpreist, dass man vielleicht über manche Dinge auch nachdenken müsste. Und das wäre für mich eine Sache, die uns ins Hausaufgabenheft geschrieben gehört, dass wir versuchen sollten, nicht immer nur mit großer Empörung auf die Trump-Administration zu reagieren, sondern differenzierter zu schauen. Also wo gibt es vielleicht einen Punkt, wo man sagen muss, da muss man drüber nachdenken und was ist wirklich vehement zurückzuweisen. Und das, was ich in den letzten Wochen jetzt seit der Inauguration erlebt habe, ist wirklich fast schon eine Hysterie, dass auch Dinge, die an sich nicht skandalös sind, skandalisiert werden und man eben dann die Dinge, wo man sich wirklich empören muss, wo man wirklich sehr vehement reagieren muss. Und da denke ich jetzt vor allem an das, was uns vielleicht in der Ukraine droht, mit dem, was die Trump-Administration in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Das ist so eigentlich eine Zweierverhandlung, letztlich doch mit der Ukraine noch am Tisch geben soll, zwischen den USA und Russland, dass man hier eigentlich sehr viel stärker drauf gucken müsste, man sich aber verliert in der ganzen Erregung über andere Dinge.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr viel sehr schnell passiert. Also nach der Münchner Sicherheitskonferenz heute ein Spontangipfel in Paris, wahrscheinlich schon am Dienstag, dann ein erstes Treffen zwischen den USA und Russland in Saudi-Arabien. Herr Masala, die USA waren und sind die tragende Säule jenes Raumes, den wir den Westen nennen. Sehen wir gerade den Anfang vom Ende dieser Staatengemeinschaft?
Bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich noch was zur Münchner Sicherheitskonferenz sagen. Der Schock war ja nicht die Vance-Rede. Also das muss man ja ganz klar sagen. Der Schock, unter dem die Münchner Sicherheitskonferenz stattfand, war das, was am Donnerstag in Brüssel beim NATO-Verteidigungsministertreffen passierte und dann in der Nacht aus den USA kam. Und das war halt die Ansage des amerikanischen Verteidigungsministers bei der NATO. Die Ukraine muss Territorien abtreten. Sie kommt nicht in die NATO. Die Amerikaner werden letzten Endes sich nicht um irgendeine militärische Absicherung eines erreichten Deals, Waffenstillstand oder Frieden kümmern. Und gleichzeitig sagte der amerikanische Verteidigungsminister ja auch unsere Ressourcen sind knapp. Und ich sag's mal sinngemäß, wenn wir uns zu entscheiden haben, ob wir China abschrecken oder in Europa stehen bleiben, werden wir uns immer für Asien entscheiden. Und dann kam die Nachricht, dass Donald Trump halt mit Putin telefoniert hat und dass man sich darauf geeinigt hat, sich in Saudi-Arabien zu treffen. Und da war klar sozusagen, weder Zelensky war informiert im Vorfeld, noch waren irgendwie die Europäer informiert. Das war der eigentliche Schock. Die Vance-Rede hat dann nur noch mal einen draufgesetzt, weil sie halt eine Rede war, ja, die vom Inhalt her, da kann man jetzt sicherlich diskutieren, eigentlich nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz gepasst hat, weil sie halt eine Wahlempfehlung für die AfD war. Aber der eigentliche Schock, der war vorher und unter dem fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Mit Blick auf Ihre Frage wäre ja mein Punkt immer, dieses Band zwischen den USA und Europa lockert sich ja schon seit mehr als einer Dekade, vielleicht sogar noch mehr als einer Dekade. Was wir jetzt erlebt haben, ist definitiv zunächst einmal ein Abgesang an die gemeinsamen Werte. Also ich meine, J.D. Vance hat in seiner Rede die europäischen Demokratien im Prinzip mit der Sowjetunion verglichen, ne? Also mit Tendenzen, die man aus der Sowjetunion kennt. Er hat das so wörtlich auch gesagt. Und da muss man sich einfach dran gewöhnen, dass die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, wenn sie denn eine Zukunft haben, eine sein wird, in der man ab und zu mal gemeinsame Interessen haben wird, die man dann vielleicht gemeinsam verfolgt, aber bei der wir nicht davon ausgehen können, dass es sozusagen immer eine gemeinsame Basis gibt in sämtlichen Fragen, die die USA und Europa betreffen.
Aber es gab ja auch von den Teilnehmern der Konferenz, so habe ich es gelesen, dann sehr, sehr viele Fragen. Was meint ihr denn damit? Wie soll es denn weitergehen? Wie konkretisiert ihr das? Und da sind offenbar die Amerikaner ziemlich vage und nebulös geblieben.
Naja, sie haben schon in diesen 3 Tagen vorher, haben sie völlig unterschiedliche Signale von völlig unterschiedlichen Akteuren bekommen. Also ich nehme nochmal diese NATO-Frage auf, ne? Der amerikanische Verteidigungsminister sagt, in Anwesenheit all seiner europäischen Kollegen, die Ukraine kommt nicht in die NATO. 2 Stunden später nimmt er diese Aussage zurück, weil er sagt, er kann das überhaupt nicht entscheiden. Das sei eine Entscheidung, die könne nur Donald Trump in Verhandlungen treffen. Dann geht Donald Trump bei so einer, also es ist so eine Pressekonferenz, und sagt eigentlich, man müsse die Wurzeln des Konfliktes ansprechen. Was wiederum heißt, die Wurzeln des Konfliktes, das ist sozusagen für Putin, ist das die angebliche NATO-Annäherung der Ukraine. Also nimmt er das wieder vom Tisch und am Freitagmorgen veröffentlicht das Wall Street Journal ein Interview mit J.D. Vance, in dem J.D. Vance sagt, da liegen alle Optionen auf dem Tisch. Und möglicherweise müsse man sogar den militärischen und ökonomischen Druck auf Russland erhöhen, wenn die sich nicht willens zeigen, zu irgendwelchen Ergebnissen zu kommen in diesen Verhandlungen. Also da herrscht schon eine grandiose, ich sag jetzt mal, Uneinigkeit, von der ich behaupten würde, sie ist gewollt so produziert. Andere sagen, es ist das Chaos der Trump-Administration. Also wir wissen nicht genau, in welche Richtung diese Trump-Administration geht. Und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, sie haben auch keinen Plan momentan.
Herr Hacke, ich meine aus Ihrem ersten Statement eine gewisse Sympathie für die Position von Vance herausgehört zu haben. Es war eine innenpolitische Rede. Sie hat auf jeden Fall der AfD den Rücken gestärkt. Man kann sich über den Umgang mit der AfD in Deutschland natürlich streiten und unterhalten. War es die richtige Rede am richtigen Ort zur richtigen Zeit?
Ich glaube, da haben Sie mich missverstanden. Es geht hier nicht um Sympathie, sondern es geht darum, wie man die analysiert und was er gesagt hat und wo wir unter Umständen vielleicht nicht so selbstgerecht sein sollen. Aber lassen Sie mich, und das hat auch gar nichts mit Sympathie zur AfD zu tun, sondern ich habe davon gesprochen, ob es Ausdruck unserer Weltoffenheit ist, wenn zwei Parteien, die 25% vertreten, dort nicht auftreten dürfen. Und darf ich noch hinzufügen, die ja keinen Irrsinn außenpolitisch erzählen, sondern die seit 3 Jahren Diplomatie fordern, wer diejenigen, die jetzt auf einmal Teilnahme der Europäer an der Diplomatie fordern, sozusagen all diejenigen, die hier im Lande nach diplomatischen Lösungen gerufen haben, sozusagen als Putin-Versteher und das war noch das Beste, zu diffamieren versuchen. Aber lassen Sie mich auf das kommen, was Carlo Massala gesagt hat. Und wo er recht hat, hat er recht. Also das Erste ist, es ist völlig richtig, dass Brüssel mit reinbezogen werden muss. Das ist der ursprüngliche Auslöser, nämlich die außenpolitische Frage mit Blick auf die Krim. Das Zweite ist dann, wie er die gegenwärtige Lage der Trump-Administration und die Widersprüchlichkeiten erklärt. Auch da stimme ich zu. Ich glaube, es ist eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite versuchen, und die unterschiedlichen Stimmen sind orchestriert. Das ist kein irrer Trump. Die haben einen Plan, die sind anders vorbereitet als vor 5 Jahren. Also ich glaube, der Plan ist einerseits Druck auf Zelensky auszuüben. Hören Sie zu, machen Sie jetzt Konzessionen. Ansonsten streichen wir die Hilfe. Das ist schon sehr, sehr deutlich geworden. Auf der anderen Seite versucht die Administration auf Putin Eindruck zu machen, indem sie sagt, hören Sie zu, also wenn Sie hier auch nicht in uns entgegenkommen, dann werden wir unter Umständen vielleicht sehr viel stärker die Ukraine unterstützen und damit Sie uns entgegenkommen und es zu einem Kompromiss kommt. Ich glaube, das Ganze ist sehr, sehr fragwürdig, auf sehr dünnem Eis, denn ich befürchte etwas ganz anderes. Ich befürchte, dass Putin, und wir haben hier einen raffinierten, machiavellistischen Diktator, der nur übertroffen wird von Josef Stalin, auch in seiner Weitsichtigkeit und in seiner Brutalität nach innen und außen, der eine ganz andere Zielsetzung hat, nämlich die Gebiete zu behalten, im östlichen Donbass auch die Grenzen zu erweitern, damit er die ganzen Oblasten hat und natürlich die Krim dazu und natürlich auch die Neutralität der Ukraine, das heißt also keine Mitgliedschaft in der NATO. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind nicht nur putinsche Positionen, sondern die Realisten, die den Ausgleich wollten vor Ausbruch des Krieges. Schmidt, Genscher, Brzezinski, ich nenne andere Namen noch, haben gesagt, es gibt nur eine Lösung für die Ukraine auf der Grundlage von Neutralität und vielleicht dann territorial mehr Föderalismus im Osten. Darüber kann man sprechen. Ja? Also ich wollte sagen, hier wird jetzt über was verhandelt, was Putin zugeschrieben wird, was aber vorher auch im Westen gefordert wurde, um einen Krieg zu vermeiden, nämlich die Neutralität der Ukraine. Und was der Westen getan hat, war alles andere als die Neutralität, sondern, und hier kommt die Administration Biden ins Spiel, ich sage es ganz deutlich, sie hat versucht, dort Das ist ein Angriffskrieg, das weiß ich. Aber Putin ging in diese Falle. Die Amerikaner führen dort einen Stellvertreterkrieg mit der maximalen Zielsetzung, war das damals auch Regimewechsel in Moskau und natürlich auch der Sieg in der Ukraine. Und was wir heute sehen, ist alles andere als Sieg. Wir haben nur Durchhalteparolen und alles andere als Sieg, sondern Rückzug.
Frau Greutel, stimmen Sie dem zu? Sind wir jetzt endgültig in einer Welt angelangt, in der Geopolitik durch Einflusszonen definiert wird, wo wir die Regeln des Völkerrechts und des respektvollen Umgangs der Staaten miteinander ja ein Stück weit als Makulatur betrachten dürfen?
Also es gibt drei Punkte, wo man hier nochmal zurückkommen muss, die jetzt eben in dem Gespräch auch schon thematisiert wurden. Ich würde zum einen Herrn Hacke hier wirklich sehr vehement widersprechen, dass in Deutschland diejenigen, die Diplomatie gefordert hätten, immer verunglimpft worden seien, das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Stattdessen haben wir eigentlich so eine Vereinnahmung des Begriffs des Friedens von der politisch rechten und der politisch ganz linken Seite, wo das Ende von Waffenlieferungen als Frieden präsentiert wird, aber es wäre nichts anderes als die Unterwerfung der Ukraine durch Russland. Das Zweite, dass die Option einer neutralen Ukraine irgendwie so eine Option war, die auf dem Tisch lag und der Westen hat es einfach blind links liegen lassen, dem würde ich auch vehement widersprechen. Denn was Putin in der Ukraine macht, es geht nicht um ein bisschen Land im östlichen Teil des Landes, sondern es geht um die Zerstörung der Ukraine als Staat und Nation und es geht um die fundamentale Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Europa. Und Herr Putin möchte eine Zweiteilung Europas. Er möchte eine Aufteilung Europas in Einflusssphären. Und mit der Idee einer neutralen Ukraine kommt man dem natürlich überhaupt nicht bei. Insofern, ja, wir sind in der Ära der Geopolitik, wo Staaten wie Russland, auch China versuchen, Einflusssphären zu schaffen. Und dem muss man entgegentreten, weil es unsere eigene Sicherheit bedroht, wenn wir hier naiv sind und auf einen Ausgleich hoffen, der aber am Ende die Bestrebungen Russlands nicht einhegen wird. Und das bringt mich zum dritten Punkt, wo ich noch mal ein bisschen weiter zurückgehen möchte, auf das, was Kalo Masala sagte. Ja, die Administration hat keinen Plan und sendet widersprüchliche Signale aus darüber, wie sie mit der Ukraine, wie sie mit Russland umgehen möchte. Und ich glaube, hier liegt wirklich das Kernproblem. In Washington scheint man zu glauben, beziehungsweise viele in Washington scheinen zu glauben, dass man den europäischen Schauplatz hinter sich lassen könnte und vielleicht sogar so einen Ausgleich mit Russland finden könne, um sich voll auf China zu konzentrieren. Ich halte das für falsch, weil natürlich die Weltregionen miteinander verknüpft sind. Also was in Europa passiert, hat unmittelbare Konsequenzen darauf, wie die USA China einhegen, eindämmen können. Und zu glauben, man könne Russland auf die eigene Seite ziehen in so einem wie auch immer gearteten Ausgleich, wenn es um die Ukraine geht, das scheint mir völlig verkehrt, weil China daraus Lehren ziehen wird. Und China und Russland eint ein großes Interesse. Sie wollen eine Welt, die weniger von amerikanischer Macht geprägt ist. Und damit sind sie eigentlich auch absolut kontra dem, was Trump will, denn er möchte, Stichwort America First, die Macht der USA erhalten.
Nun hat der französische Präsident Macron sehr spontan, sehr schnell eingeladen zu einem Gipfel heute in Paris. Großbritannien hat bereits Unterstützung zugesagt. Keir Starmer, der Premierminister, meinte, man könne sich auch britische Truppen auf dem Boden der Ukraine vorstellen. Also irgendetwas muss man jetzt tun, um Europa wieder ins Spiel zu bringen. Welche Chancen sehen Sie da, Herr Masala?
Keinerlei, aber ich würde gerne vorher noch zwei Sachen sagen. Das eine ist, und das betrifft jetzt BSW und AfD, ich finde, Herr Hacke stellt da eine verharmlosende Position dar. Das sind keine Parteien, die Diplomatie fordern. Das sind Parteien, die es nicht schaffen, sozusagen Putin als Aggressor und Kriegsverbrecher hinzustellen. Also ich meine, dafür gibt es genug Interviews, wo Sarah Wagenknecht es nicht über die Lippen bringt, die Verantwortung für diesen Angriffskrieg eindeutig bei Russland zu suchen. Alice Weidel, die sich auf die Seite Russland stellt im Prinzip. Das ist, also da muss man schon genau irgendwie im Wortlaut sein. Das sind Parteien, die russischen Forderungen mehr oder weniger bedingungslos unterstützen. Und ich glaube, das muss man so sagen. Ob man die dann zur Münchner Sicherheitskonferenz einlädt, das ist eine andere Diskussion. Aber ich glaube, es ist verharmlosend zu sagen, das sind einfach nur Parteien, die ganze Zeit auf Diplomatie gesetzt haben. Und ich möchte auch nicht, und da würde ich Frau Greutel unterstützen, ich möchte jetzt auch nicht wieder auf die Frage, warum ist dieser Krieg ausgebrochen? Da werden Herr Hacke und ich uns nie übereinkommen. Aber Frau Greutel hat völlig recht. Was die Europäer anbelangt, wir haben natürlich jetzt eine Situation, in der jetzt, ich übertreibe ein bisschen, panisch gehandelt wird. Und Macron in guter französischer Tradition sozusagen, wenn es um große Gesten geht, lädt jetzt nach Paris ein. Es kommen 10 Staaten, glaube ich. Der Ansatz ist richtig und man wird diskutieren, wie man jetzt als Europäer in der Lage ist, A, die Ukraine-Hilfe, also humanitär und militärisch, alleine zu schultern, wenn man davon ausgeht, es wird aus den USA nicht mehr viel kommen. Und B, natürlich die Frage zu diskutieren, was macht man denn, wenn es ein irgendwie geartetes Verhandlungsergebnis gibt und die Europäer diese Verhandlungsergebnisse militärisch absichern müssen. Und bei letzterem bin ich sehr pessimistisch, weil eine europäische Truppe in der Ukraine, die immer davon ausgehen müsste, dass sie von Russland getestet wird, braucht eine amerikanische Sicherheitsgarantie. Die muss nicht in der Ukraine sein, also keine Soldaten auf dem Boden, amerikanische Soldaten auf dem Boden, aber sie muss von außerhalb der Ukraine gegeben werden. Und wenn das nicht erfolgt, dann sehe ich wenig europäische Staaten, die bereit sein werden, ihre Soldaten in die Ukraine zu schicken, um dort einen Frieden abzusichern. Jetzt kommt noch ein zweiter Punkt dazu. Je nachdem, über welche Modelle man redet, und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das ist dann zu kompliziert, dann reden wir über die Präsenz von zwischen 40.000 und 100.000 europäischer Soldaten in der Ukraine. Das muss man mal 3 nehmen, weil es ja so ein Rotationssystem ist. Also wir reden über 120.000 bis 300.000 Soldaten in der Ukraine. Die brauchen dann aber, weil es sich nicht um eine klassische Peacekeeping-Mission handelt, wo man sozusagen mit leicht gepanzerten Fahrzeugen, Handfeuerwaffen und Maschinengewehren da reingeht, die brauchen vollumfänglich militärisches Gerät. Also da reden wir über Panzer, da reden wir über Flugzeuge, da reden wir über Artillerie, da reden wir über Luftverteidigung. So, da habe ich schon meine Zweifel, ob Europa so viel überhaupt zusammenbekommt. Und wenn Europa so viel zusammenbekommt, dann wird das zu Lasten der Abschreckung an der Ostflanke der NATO gehen, weil da sind die Europäer ja genau mit diesem Gerät und diesen Soldaten eingeplant. Also diese Frage europäische Friedenstruppe ist keine banale Frage, sondern eine hochkomplizierte Frage. Und ich glaube, ohne amerikanische Sicherheitsgarantien, also in dem Sinne, dass falls Russland diese Truppe testet, die Amerikaner bereit sind, zusammen mit dieser Truppe gegen Russland vorzugehen, werden viele europäische Staaten dieses Risiko nicht eingehen.
Ich möchte Carlo Masala hier wirklich sehr verbindlich zustimmen, dass die Fähigkeiten, die es bräuchte, um so einen Waffenstillstand, wie auch immer der aussehen würde, das ist ja alles noch in den Sternen, abzusichern, die sind so immens, dass es auf keinen Fall von europäischer Seite allein geschultert werden kann. Aber das unterstützt auch nochmal den Punkt, den wir vorher hatten, dass auf europäischer Seite eben sehr lange es versäumt wurde, Fähigkeiten aufzubauen, die es braucht, sodass man sich jetzt eigentlich in eine wirklich schlechte Lage manövriert hat. Man muss letztlich darum bitten, irgendwie eine Rolle spielen zu können, an den Verhandlungstisch kommen zu dürfen. Das fordern europäische Staats- und Regierungschefs jetzt ein. Aber natürlich muss das hinterlegt sein mit Fähigkeiten. Insofern hat die Trump-Administration da schon auch den Finger in die Wunde gelegt, als sie quasi abgefragt hat, was könnt ihr bieten in den einzelnen Hauptstädten. Und in der Hinsicht muss man einfach sehr viel ehrlicher mit sich selbst sein. Man hat nicht so viel zu bieten, wie man eigentlich bieten können müsste.
Wir haben gar nichts zu bieten, ja. Wir haben überhaupt nichts zu bieten. Das sind Glasperlenspiele. Was im Moment passiert, ist, dass die Amerikaner alleine versuchen, mit den Russen unter Ausschluss der Europäer, unter Ausschluss von Zelensky zu einem Deal zu kommen. Und ich habe meine Zweifel, weil Putin hier genauso spielt wie der Nordkoreaner Kim. Er wird einen Gipfel haben wollen, wo er sich neben Trump präsentieren kann als gleichberechtigte Groß- und Weltmacht. Das sucht er. Und dann befürchte ich, wird er nach Hause gehen und sagen, aber da sind noch ein paar Konditionen und ganz geht das noch nicht. Und er wird, so sehe ich meine Befürchtung, er wird dann weiter die Oblasten versuchen zu erobern, vielleicht auch darüber hinaus. Also ich mache mir keine Illusionen über Putin. Ja. Und das ist die reale Gefahr. Es wird auch mit Blick auf diese neue Administration vielleicht nicht auf dem Verhandlungstisch entschieden, sondern auf dem Schlachtfeld. Und all diese anderen Dinge, die eben erörtert wurden, europäische Armee, jetzt nach dem Waffenstillstand, und jetzt wird auch gesagt auf der Sicherheitskonferenz und anderswo, ja, aber wenn Putin dann wiederum zum zweiten Mal die Ukraine angreifen soll, da fasse ich mich an und sage, welche Glasperlenspiele werden hier gemacht? Es kann doch nicht darüber hinweggetäuscht werden, dass die letzten 2-3 Jahre westlicher Ukraine-Politik versucht dort mit den Maximalzielen, die man immer angestrebt hat, eine krasse, eine unglaubliche Niederlage wir hinnehmen müssen. Und das wird schön geredet. Und anstatt jetzt selbstkritisch zu überlegen, ja, wie kann man jetzt die Dinge zum Besseren machen, wird das alles schön geredet. Uns fehlt die Fähigkeit zur Selbstkritik. Und das geht nicht nur mit Blick auf Ukraine, das geht grundsätzlich. Also ich sage, das Entscheidende ist, wir sollten auch uns mit Blick, wenn hier zu Recht von Frau Greutel gesagt wird und auch Carlo Massala sagt, wir werden sicherlich mit den Ursprüngen nicht übereinstimmen, was den Krieg ausmacht, das machen wir freundschaftlich, das ist gar kein Problem. Man muss unterschiedliche Auffassungen haben und wir werden es in Jahrzehnten erfahren, wer Recht hat. Aber lassen Sie mich eins sagen, Einflusssphären, Frau Greutel, natürlich. Die Amerikaner vergrößern ihre Einflusssphäre und sie verlieren sie jetzt zum Beispiel in Lateinamerika. Die Chinesen, der wirklich höfliche und raffinierte Außenminister der Chinesen, wenn er sich auf der Sicherheitskonferenz präsentiert, das täuscht nicht darüber hinweg, dass die mit brutalen Methoden im südchinesischen Meer und anderswo auch ihre Einflusssphären ausdehnen. Und die Russen versuchten es auch und wir versuchten es auch. Und da sind wir beim Punkt. Seit 20 Jahren unter dem Label der humanitären Intervention und des Exports von Demokratie haben wir auch mit militärischen Mitteln bis Afghanistan und wieder zurück und glaubten auch, in der Ukraine so fortschreiten zu können. Auch wir, Stichwort NATO-Osterweiterung von 1300 Kilometer nach Osten, ja, da kann man doch mal fragen, ob wir hier realistisch die russischen Sicherheitsinteressen berücksichtigt haben. Also reden wir uns bitte nicht so schön, Frau Greutel. Auch wir haben unsere Einflusssphären versucht auszudehnen. Und was ich jetzt nur sehe, ist nicht ein Zusammenbruch der atlantischen Zivilisation, vielleicht doch, aber die USA werden in den kommenden Jahren eine starke, realistische Weltmachtpolitik aufbauen, mit den Einflusssphären versuchen zurückzudrängen, die anderen beiden. Wir sind jetzt aus dem Spiel, wir sind wie die aufgescheuchten Hühner und ich schließe mit einer Erinnerung an meine Kindheit in Kappel bei Freiburg. Als mein Onkel auf dem Hof groß geworden, Hühner schlachtete. Die hat er erstmal durch die Luft geschleudert, ja. Dann hat er sie auf den Bock gelegt, Kopf ab. Und dann konnten die noch ohne Kopf für ein paar Minuten rumhampeln, bis sie dann gestorben sind. So ist die Situation der Europäer. Ich weiß nicht, ob sie den Kopf schon auf dem Block haben oder ob sie ohne Kopf rumlaufen. Aber wir haben die massive Veränderung in der Weltpolitik noch gar nicht begriffen. Und jetzt, wenn Macron einlädt, ich sage Ihnen schon voraus, es wird keine Einigkeit geben. Die Europäer werden ihre nationale Oberhoheit auf die Verteidigung behalten. Ja? Und so wird es weitergehen. Es wird eine Welt, eine multipolare Welt werden, wo die Pole China, Russland, Amerika das Sagen haben, dann gibt es weitere Mächte wie Indien, regional wird einiges passieren. Wir hier, ich schließe mit Gottfried Benn, Europa als Nasenpopel der Weltgeschichte.
Bleibt das etwa unwidersprochen, Frau Greutel, Herr Massala?
Also wenn wir schon bei der Hühnchenmetapher sind, dann sollten wir doch mal ein Hühnchen rupfen mit dieser Mär von der konflikttreibenden NATO-Osterweiterung. Ich weiß, das ist jetzt weg von der MSC, von der Sicherheitskonferenz und den Debatten, die wir jetzt aktuell führen. Aber es ist mir ein Anliegen, das nochmal zu sagen. Also zu glauben, dass ohne eine NATO-Osterweiterung die Lage in Europa heute irgendwie besser, stabiler, friedlicher wäre, das ist ein völliger Irrglaube. Denn was wir sonst hätten, wäre einfach Instabilität in Europa, die schon sehr viel früher in große Konflikte gemündet wäre. Diese russische Sicht, dass Moskau ein Veto darüber hat, wie sich seine Nachbarn politisch positionieren, welchen Allianzen sie sich anschließen dürfen. Das ist nicht eine Ordnungsvorstellung, der man aus europäischer Sicht einfach zustimmen kann. Also insofern auch so ein Interessenausgleich, der manchmal suggeriert wird. Ich sehe nicht, welche Perspektiven man da hätte, weil die Interessen von Russland einfach fundamental dem widersprechen, was für die europäische Sicherheit, Stabilität und diese Ordnung, die wir haben, notwendig und wichtig ist.
Man kann ja auch mal über die Interessen der Ukraine sprechen. Ein Land, dessen Bevölkerung sich dazu entschlossen hat, in Frieden, Wohlstand und Demokratie zu leben und sich entsprechend auch zu verhalten. Das wird ihnen unmöglich gemacht durch die Russen und das ist illegitim.
bei dieser Kritik an der NATO-Osterweiterung wird natürlich immer völlig vergessen, dass das souveräne, selbstbestimmte Staaten sind, die ihre Entscheidungen treffen. Also dass man sowohl den mittelosteuropäischen Staaten wie auch der Ukraine eigentlich immer abspricht, dass sie eine eigene Meinung haben, eigene Präferenzen haben, das ist doch ein Unding und das sollten wir nicht tun.
Wir können die ganze Diskussion, die wir vor 3 Jahren geführt haben, jetzt nochmal führen. Russland hat der NATO-Russland-Grundakte zugestimmt und damit zugestimmt, dass jeder Staat eine freie Entscheidung hat für die Bündniswahl. Wir wissen auch mittlerweile, dass es nicht ursächlich der NATO, eine mögliche NATO-Annäherung war, die diesen Krieg verursacht hat. Ich meine, kurz vor diesem Krieg war aber auch wirklich jeder, der nur laufen konnte in Europa. Also von Scholz über Macron, über Johnson, über Biden in Moskau oder hat Emissäre nach Moskau geschickt, um deutlich zu machen, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden wird. Also von daher ist das eine sehr, sehr, sehr verkürzte Darstellung. Aber das ist sozusagen das Streiten um Narrative, das wir jetzt seit 3 Jahren machen. Deswegen bin ich da echt mittlerweile erschöpft, weil das sind Sachen, die gehen einfach nicht aus der Welt. Und wenn Helmut Schmidt und Zbigniew Brzezinski irgendwie als Pensionäre solche Sachen gesagt haben, dann ist das natürlich ein legitimer Gedanke, aber es war ja nie die handlungsbestimmende Position von Regierungen. Also da sollte man sich auch mal dran orientieren. Und vielleicht sollten wir uns in dieser Diskussion jetzt mal darauf konzentrieren, letzten Endes, was jetzt passiert. Ja, es wird jetzt entscheidend sein, wie die Europäer reagieren. Es sind Mechanismen vorbereitet, die es durchaus ermöglichen würden, den Europäern jetzt sozusagen wirklich massiv in ihre Sicherheit und Verteidigung zu investieren. Die Frage ist, ob sie dazu bereit sind. Das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Es ist natürlich nicht besonders glücklich in dieser Lage, dass Deutschland kurz vor einer Wahl steht, dann vor einer Regierungsbildung, dass wir einen französischen Präsidenten haben, der auch angeschlagen ist. Das ist alles gerade nicht glücklich. Aber jetzt wird sich erweisen, ob Europa aus dem Reden mal ins Handeln kommt oder beim Reden bleibt. Und das, glaube ich, ist eine offene Frage. Deswegen würde ich da noch keinen Abgesang machen, obwohl ich skeptisch bin. Das muss man auch mal so sehen. Ich will noch einen Punkt machen, der mir wichtig ist. Und da bin ich dann wieder bei Herrn Hacke. Putin sitzt am längeren Hebel. Und Putins Risiko bei diesen Verhandlungen ist kleiner als das Risiko, das Donald Trump eingeht. Trump will ein schnelles Ergebnis haben. Das hat er seinen Wählern versprochen. Und wir wissen aus der ersten Trump-Amtszeit, also langwierige Verhandlungen sind jetzt nicht so das Ding der Trump-Administration, sondern eher sozusagen schnelle Ergebnisse zu produzieren. Putin muss sich darauf nicht einlassen. Ja? Putin ist darauf vorbereitet, dass Verhandlungen auch scheitern können und dann führt er den Krieg weiter. Also der Hebel, den man hat auf Putin, wenn man ausschließt, dass es sozusagen weitere ökonomische oder militärische Sanktionen gibt gegen Russland, ist relativ gering, den die Amerikaner haben. Das muss man sehr klar sehen. Und wir diskutieren natürlich, und ich glaube, das war der Grundfehler der Diskussion, die in Europa geführt worden ist, nachdem klar war, dass Trump Präsident wird. Wir diskutieren das so, als ob Trump nur was tun müsse und Putin wird einlenken. Und das ist eine grundfalsche Konstellation. Das haben wir auch gesehen nach dem 6. Januar, nachdem Trump ins Amt gekommen ist. Die ersten Signale der US-Administration, insbesondere von dem Sondergesandten für Russland und die Ukraine Kellogg und von dem nationalen Sicherheitsberater Michael Walls, die gingen ja eher in die Richtung, dass man sich klar war, dass man gegebenenfalls nochmal eskalieren muss seitens der Vereinigten Staaten, um zu deeskalieren, also um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. Da wurde geredet von den Ölpreis nochmal in die Höhe treiben, da wurde geredet davon, dass Waffenlieferungen natürlich weitergehen. Und das hat in Moskau schon für relative Unruhe gesorgt, weil man sich von Trump was anderes erwartet hat. Und Putin war derjenige, der im Prinzip gewartet hat. Und jetzt ist er in der Situation, sozusagen, wo die amerikanische Administration zumindest auf der rhetorischen Ebene all seine Forderungen, und zwar die von 2021, zur Grundlage von Gesprächen macht. Das heißt, Putin ist hier der cleverere Stratege. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass nur weil Trump sich mit Putin in Saudi-Arabien trifft, sozusagen es da ein schnelles Ergebnis wird, weil Putin hat weniger zu verlieren als Trump in dieser Situation.
Richtig, Herr Massala. Er hat die Eskalationsdominanz und das hätten wir uns auch schon bei Ausbruch des Krieges und als wir uns mit ihm eingelassen haben, überlegen müssen, mit wem wir uns anlegen. Ja, er wurde erst verniedlicht und dann wird er verteufelt, aber realistisch wurde er nie richtig eingeschätzt. Aber ich freue mich, dass wir ein paar Schnittmengen haben.
Putin hat also gewonnen, entnehme ich das, Ihre Argumentation?
Er ist auf dem Weg dahin. Also ich sage nicht, dass er gewonnen hat, weil wir müssen abwarten, wie diese Verhandlungen laufen. Ne? Und wir haben ja gesehen in den letzten 3-4 Tagen, dass es durchaus unterschiedliche Signale aus Washington gibt. Deswegen glaube ich, ist die Situation momentan noch offen, aber die Ausgangskonstellation spricht eher für Putin als für Trump. Das ist mein Argument.
Wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Und dann natürlich noch, auch was Frau Greutel gesagt hat, muss man auch unterstreichen. Die Amerikaner haben ja, das gilt auch für die Administration Biden, das ist überparteilich, haben ja fast eine pathologische Konzentration auf China. Und deshalb tun sie alles, um andere Konfliktherde oder die Geldkosten wie das Bündnis hier mit Europa zu verringern und alles jetzt sich darauf zu konzentrieren, auf die Auseinandersetzung mit der Volksrepublik China. Wobei man allerdings sagen muss, und das ist in gewisser Weise eine Beruhigung, Trump ist kein Kriegspräsident. Das darf man nicht vergessen. Trump ist kein Kriegspräsident, aber er wird natürlich die Auseinandersetzung mit China, und das ist jetzt grundsätzlich zu sehen, auch warum es in der Weltpolitik jetzt geht. Er wird sie technologisch Hightech führen, er wird sie also primär wirtschaftshandelspolitisch führen, und das ist die nächste Disruption, nämlich die Handelskonflikte, die nicht Sanktionen, aber sondern die Zölle. Das wird alles unglaublich negative Auswirkungen haben, auch für uns, auf unsere Volkswirtschaften. Und dann diesen einen Punkt, bei den Handelsbeziehungen könnte Europa besser aussehen, als wie wir es bisher geschildert haben. Ich will noch mal was Positives sagen. Aber grundsätzlich ist natürlich hier eine Situation eingetreten, wo wir sagen müssen, man kann sich klüger verhalten. Nehmen Sie die auf der Sicherheitskonferenz die kanadische Außenministerin, die ganz klug gezeigt hat, man muss stark sein, man muss, hätte beinahe gesagt, Trump in die Augen schauen, man muss couragiert sein. Er akzeptiert nur Stärke. Und Stärke müssen wir zeigen, weil wir auch ökonomisch in Europa stark sind. Und wir dürfen uns vor allem handelspolitisch nicht einsandwichen lassen in der Konfrontation Amerika-China. Das halte ich nicht nur handelspolitisch für eine große Gefahr.
Wenn wir das Ganze geopolitisch betrachten, dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum beginnt Trump mit Europa einen Handelskrieg, wenn er gleichzeitig Europa eigentlich braucht, damit es ihm den Rücken frei hält für seine Konfrontation mit China in Asien?
Da würde ich gerne ein paar Worte dazu sagen. Wenn man strategisch rangehen würde, aus amerikanischer Sicht, um China einzudämmen, dann ist es natürlich plausibel, dass man versucht, Lasten in anderen Weltregionen zu reduzieren. Aber das, was die Trump-Administration macht, ist eben nicht strategisch, weil sie momentan auch in Europa einfach Disruption fast als einen Selbstzweck begreift und damit Partner verprellt, die man aber eigentlich bräuchte, um gegen China effektiv vorgehen zu können. Und so ist es auch mit der Handelspolitik. Trump begreift Zölle nicht als ein strategisches Instrument, sondern er hat eine ja einfach fast schon ideologische Vorliebe für Zölle. Das kann man auch ganz lange zurückverfolgen. Was in seiner ersten Amtszeit passiert ist, war, dass unter diesem Deckmantel seiner Präferenz für Zölle und seiner Abneigung gegen den Freihandel auch Technologieeinschränkungen, Exportkontrollen gegenüber China institutionalisiert werden konnten. Also da war ein Teil davon war strategisch begründet, aber der andere Teil dieser Zollpolitik ist wirklich der Präferenz von Donald Trump geschuldet. Und das sehen wir eben auch jetzt wieder, dass nicht unterschieden wird zwischen Partnern und Gegnern, sondern dass potenziell alle Staaten als Gegner begriffen werden in der Wirtschafts- und Handelspolitik. Das ist nicht sehr klug, wenn diese Administration gezielt China einhegen wollen würde.
Make America Great Again. Das Narrativ ist für die Trump-Administration wichtiger als die Realpolitik?
Der Slogan der Trump-Administration ist America First, und aus dem können sie alles ableiten. America First bedeutet dann natürlich auch, Partner und Verbündete spielen eine untergeordnete Rolle und haben sich zu fügen. Gleichzeitig ist der Handelsüberschuss zum Beispiel, den wir als Bundesrepublik Deutschland haben, der Trump-Administration ein Dorn im Auge. Letzten Endes, ich würde ja auch mal immer behaupten, diese Versuche zum Beispiel von Elon Musk in Großbritannien, diese, wie heißt die, UK Reform Party, in Deutschland, die AfD, gute Kontakte zu Meloni, Orban natürlich als guter Freund in dieser ganzen Magerlager. Man versucht Europa auch als Außenhandelsakteur zu entzweien. Ja, Orban ist derjenige, der schon vor, weiß ich nicht, ein paar Wochen geschrieben hat, dass Brüssel jetzt nun mal sehen kann, was es tut. Ungarn wäre auf dem Weg, seinen eigenen Vertrag mit den USA zu schließen. Also eine Schwächung Europas als institutionelles Gebilde, ja, vor allen Dingen im Bereich der Außenwirtschaftspolitik, ist aus dieser Perspektive im Interesse der Trump-Administration. Das muss man einfach mal sagen. Und daraus lässt sich das ableiten.
Darf ich noch einen Schlusssatz sagen, wo mir beide zustimmen werden? Es ist eine Katastrophe, wenn Sie überlegen, welchen Stellenwert Außenpolitik bei uns in Deutschland hat. Schauen Sie sich den Wahlkampf an. Alles innenpolitisch. Die Wahlkampfbroschüren oder auch was gesagt wird. Ich finde es einen Skandal und Ausdruck unserer Provinzialität. Egal, wo wir jetzt stehen. Dass wir keine angemessene außenpolitische und sicherheitspolitische Kultur haben. Und das ist ein Manko, was natürlich auch unsere Rolle in Europa und in der Welt schwächt. Und natürlich jetzt aktuell auch, wie Carlo Massala gesagt hat, sind wir erstmal gelähmt für die nächsten Monate durch den Wahlkampf. Aber diese Grundsatzfrage, diese unglaubliche Provinzialität unseres Landes, die Innenorientierung und die fehlende Weltöffentlichkeit, das muss nochmal gesagt werden.
Ich möchte hier Herrn Hacke dezidiert zustimmen. Ja, also ich finde, das ist einer der drei wichtigsten Wahlkämpfe, die die Bundesrepublik Deutschland seit 1949 erlebt hat, weil auf der einen Seite das gesamte internationale Umfeld sich ändert, ja, indem wir Außenpolitik betreiben und gleichzeitig natürlich auch sozusagen es allen irgendwie klar ist, dass dieses deutsche Erfolgsmodell des Wirtschaftens, also billiges Gas aus Russland, Exportmarkt China, alles unter dem Schutz der USA auch nicht mehr so weiter funktioniert. Und das, glaube ich, ist nur zu vergleichen mit 49 und 90 mit den Wahlen. Und wir führen aber eine Wahl, als ob, ja, keine Ahnung, als ob es 1987 wäre oder 2005, ja, und die nächste Regierung nicht sowohl nach innen wie nach außen fundamentale Entscheidungen treffen muss.
Das sehe ich absolut genauso. Und jenseits dieses Umbruchs, den wir gerade in der internationalen Politik erleben, würde ich auch sagen, dass dieses Defizit in der Außen- und Sicherheitspolitik auch darin begründet liegt, dass wir Außenpolitik und Sicherheitspolitik oftmals wirklich mit fürchterlichen Floskeln besprechen, die mantrahaft wiederholt werden. Also, dass Deutschland muss mehr Verantwortung übernehmen. Das klingt so, als ob man schon sich klar darüber wäre, was zu tun ist. Aber natürlich ist das eigentlich ein Platzhalter für das, was wirklich getan werden muss. Und das ist zum Beispiel eine Formulierung, die nutzen wir seit 2014 ständig und gaukeln uns damit auch selber vor, als ob wir wüssten, wie wir reagieren auf diese Welt im Umbruch. Und so verhält sich auch mit der regelbasierten Ordnung, die wir immer beschwören. Das ist natürlich wunderbar und schön, aber man muss natürlich sich dann auch überlegen, wie stellt man sicher, dass Regeln eingehalten werden? Wie kann man so eine regelbasierte Ordnung erhalten?
Die regelbasierte Ordnung ist in dem Ausdruck von Stefan Zweig die Welt von gestern.
Nee, das sehe ich nicht so, aus dem einfachen Grunde, weil jede Ordnung Regeln hat. Die regelbasierte Ordnung, von der wir reden, ist einfach nur eine Camouflage, weil wir die liberale Weltordnung meinen. Das können wir aber niemandem mehr sagen.
Ja, das meine ich.
Aber
ja.
Jede Ordnung, das meine ich ja, hat Regeln. Ich will noch mal einen Punkt machen zu dem, was Frau Reutel gesagt hat, weil sie ist nur bis 2014 zurückgegangen. Ich habe den Begriff, das ist die Stunde Europas, das erste Mal 1991 gehört. Das ist eine ziemlich lange Stunde. Also alle 5 Jahre gibt es eine Stunde Europas, wo Europa jetzt endlich aufwachen muss, wo Europa endlich mehr Verantwortung übernehmen muss. Und das höre ich seit 25 Jahren. Passiert ist nicht viel.
Herr Massala, wir haben noch nicht über die NATO gesprochen. Sie ist ja ein militärisches und ein politisches Bündnis. Hat sie eventuell die Chance, die auseinanderstrebenden Kräfte ein Stück weit wieder zu bündeln und einzufangen? Man darf ja nicht vergessen, Donald Trump hat nicht die Möglichkeit, per Dekret aus der NATO auszutreten, denn das hat ihm der Kongress, und zwar Republikaner und Demokraten, gemeinsam letztes Jahr verboten, vorsorglich.
Das muss er auch nicht. Also ich halte diese ganze Debatte um NATO-Austritt ohnehin für überflüssig, weil er muss nicht aus der NATO treten. Er muss ganz einfach nur das, was die USA der NATO zur Verfügung stellt an, ich sag jetzt mal, Fähigkeiten, die muss er nur reduzieren. Und dann hat die NATO schon ein Problem. Da muss er gar nicht aus der NATO austreten. Nein, die NATO wird das nicht kitten können. Sie wird nur darauf reagieren können, dergestalt, dass sozusagen die europäischen NATO-Staaten eigentlich jetzt einen Plan vorlegen müssen, wie sie, also Hexet hat ja gesagt, wir werden nicht mehr der primäre konventionelle Sicherheitsgarant für Europa sein, wie sie diese Lücken jetzt in den nächsten Jahren füllen kann und wird. Und dazu wird auch dazugehören, dass man nochmal amerikanisch einkauft. Ja, damit kann man Trump immer einen Gefallen tun. Da wird dazugehören, dass man europäisch kauft, da wird dazugehören, dass man europäisch entwickelt. Aber wir müssen ganz einfach davon ausgehen, dass am Ende des Tages, wenn alles gut läuft, ne, wenn alles gut läuft, die Amerikaner weiterhin bereit sind, den nuklearen Schutzschirm über Europa zu halten. Aber alles, was konventionell zu tun ist, wir Europäer schultern müssen.
Die Zeitenwende nach Trump, wie sicher werden wir leben? wahrscheinlich unsicherer. Das ist das Ergebnis dieser Diskussion im Forum in SWR Kultur mit Professorin Gerlinde Greutel von der Universität Freiburg, mit Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, und mit dem Emeritus-Professor Christian Hacke. Er lehrte zuletzt in Bonn. Mein Name ist Thomas Ihm.